NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Briten sollen im Juni ein neues Parlament wählen. Das ist der unerwartete Schritt von Premierministerin Theresa May, mit dem sie ihre Macht festigen will. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. In der Türkei beantragen derweil die Gegner Erdogans, das Verfassungsreferendum zu annullieren. Zu dem Votum der Deutsch-Türken hier bei uns auch unser Kommentar. In Frankreich soll ein Anschlag kurz vor den Präsidentschaftswahlen geplant gewesen sein und über 1000 palästinensische Inhaftierte in Israel sind gemeinsam im Hungerstreik. Für den Ministerpräsidenten Türkei, da gibt es gar keine Zweifel, der Volkswille ist klar, sagt Binali Yildirim nach dem Referendum über die Verfassungsreform. Mit 51,4% der Stimmen scheint das Regierungslager in der Tat die Mehrheit zu haben. Allerdings haben internationale Wahlbeobachter Bedenken, dass dieses Ergebnis rechtmäßig zustande gekommen ist. Und auch Erdogans Gegner haben Zweifel angemeldet. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
In Scharen liefen die Menschen heute zu den örtlichen Vertretungen der obersten Wahlbehörde und gaben dort ihren persönlichen Widerspruch gegen das Wahlergebnis ab. Oder versuchten es zumindest, wie hier in Istanbul.
Wir sind Bürger, die hier vor der Wahlbehörde anstehen. Obwohl es so voll ist, dass die Schlange bis nach draußen reicht, ist nur ein Schalter geöffnet. Sie haben uns mitgeteilt, dass sie ab 3 Uhr keine Widersprüche mehr annehmen und dass es keinen Sinn mehr habe zu warten.
Ähnliche Szenen spielten sich in anderen Städten ab. In Ankara trat eine Delegation der größten Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei CHP, aus dem Gebäude der Wahlkommission.
Wir haben bei der Hohen Wahlkommission Einspruch eingelegt. Diese Volksabstimmung ist nicht legitim. Wir fordern die Annullierung dieses Referendums,
sagt Bülent Tezcan, Vizevorsitzender der CHP. Seine Partei ist sich sicher, dass es bei der Stimmabgabe und Auszählung am Sonntag nicht mit rechten Dingen zuging. Das Ergebnis des Referendums sei rechtswidrig und seine Partei werde alle juristischen Wege nutzen, dagegen vorzugehen, sagte Tezcan. Der CHP-Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu äußerte in einer äußerst emotional geführten Fraktionssitzung die Vermutung, dass bei einer fairen Auszählung die Opposition gewonnen hätte.
Der Hohe Wahlrat hat gegen das Gesetz verstoßen. Der Hohe Wahlrat ist seinen Pflichten und Aufgaben nicht nachgekommen. Der Hohe Wahlrat folgt nicht den Geboten von Rechtsstaatlichkeit und Verfassung, sondern einer bestimmten politischen Autorität. Das ist ein Verrat an der Demokratie.
Die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte gestern erklärt, dass bei dem Referendum internationale Standards nicht erfüllt worden seien. Die Entscheidung der Wahlkommission, Stimmzettel ohne Amtssiegel gelten zu lassen, habe wichtige Sicherheitsvorkehrungen gegen möglichen Wahlbetrug unterlaufen. Die EU-Kommission fordert von der Türkei, den Berichten über Unregelmäßigkeiten umgehend nachzugehen. Die türkische Regierung hat das offenbar nicht vor. Staatspräsident Recep Erdogan sagte, die Türkei erkenne den OSZE-Bericht nicht an. Und Ministerpräsident Binali Yildirim meinte, man solle sich jetzt nicht länger um das Verfassungsreferendum kümmern, sondern um die Zukunft. Denn auch wenn das Präsidialsystem erst 2019 greife, einiges könne schon jetzt umgesetzt werden.
Eine jener Änderungen, die ohne Verzug umgesetzt werden, ist die Reform des Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte. Eine weitere unverzügliche Änderung ist die Abschaffung der Militärgerichte. Außerdem, was ebenfalls sofort in Kraft treten wird, die Mitgliedschaft unseres Staatspräsidenten in der AKP.
Der bisher zur Neutralität verpflichtete Präsident darf, sobald das amtliche Endergebnis vorliegt, wieder Parteimitglied und sogar Parteivorsitzender sein. Dadurch hat er großen Einfluss darauf, wer für seine Partei im Parlament sitzt. Dieses Parlament wird voraussichtlich heute noch den Ausnahmezustand verlängern, um weitere 3 Monate. Auswirkungen könnte das etwa auf diese Menschen haben. Es sind Regierungsgegner, die gegen das Ergebnis des Referendums und vermeintliche Wahlfälschung demonstrieren. So wie gestern sind auch heute in rund einem Dutzend Städte Protestveranstaltungen geplant.
Aus Istanbul war das Christian Buttgereit. Die Türkei ist auch Beitrittskandidat der Europäischen Union. Und die EU, die muss jetzt entscheiden, ob sie die Verhandlungen mit Ankara nach dem Referendum weiter verfolgen oder aussetzen wird. Zu den Reaktionen aus Brüssel, Kai Küstner.
Mit dem Satz, dass für ihn alle Debatten über das Verfassungsreferendum beendet seien, hatte der türkische Präsident die Kritik an der Abstimmung vom Tisch gewischt. Doch die EU-Kommission scheint nicht gewillt, Erdogan das durchgehen zu lassen. Die Brüsseler Behörde nahm nun die Kritik der internationalen Beobachter auf und forderte, wie ein Kommissionssprecher wörtlich erklärte, transparente Untersuchungen der mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten.
Transparent investigations into these alleged irregularities.
Die Wahlbeobachter des Europarats und auch der OSZE hatten zwar ausdrücklich nicht von Betrug bei der Abstimmung gesprochen, aber durchaus scharf kritisiert, dass die Gegner der Verfassungsänderungen im Wahlkampf benachteiligt worden seien und dass kurzfristig entschieden worden sei, nicht offiziell zugelassene Wahlunterlagen als gültig zu werten. Was die Zukunft der EU-Beitrittsgespräche angeht, so hält sich die Europäische Union weiter alle Türen offen und schlägt auch Ankara bislang nicht die Tür vor der Nase zu. Wir fordern die Türkei dazu auf, sich wieder auf die Europäische Union zuzubewegen und sich nicht immer weiter und schneller von uns zu entfernen, erklärte dazu der Chefsprecher von EU-Kommissionspräsident Juncker. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, hatte im Interview mit dem ARD-Europa-Studio Brüssel erklärt, es mache gegenwärtig keinen Sinn, die Beitrittsverhandlungen weiterzuführen.
Eine EU-Mitgliedschaft für Ankara ist nicht der richtige Weg. Andere Formen der Kooperation sind sinnvoller.
Der Politikexperte Josef Janning hingegen vom European Council on Foreign Relations findet eine andere Herangehensweise klüger.
Aus meiner Sicht sollte die EU die Beitrittsperspektive für die Türkei offen halten.
So Janning, der daran erinnert, dass die Möglichkeiten der Europäer, auf Erdogan einzuwirken, derzeit ohnehin gering seien. Es aber durchaus einen gewaltigen Unterschied mache, ob man von EU-Seite die Gespräche aktiv und einseitig stoppe oder sie in ihrem jetzigen, letztlich ja gefrorenen Zustand belasse. Eins aber ist ohnehin klar. Bereits vor Monaten hatte die EU deutlich gemacht, dass mit der Einführung der Todesstrafe in der Türkei für sie eine rote Linie überschritten würde und das sofortige Aus der Beitrittsgespräche zur Folge hätte. Diese rote Linie zog die EU-Kommission heute sozusagen nochmal nach und bekräftigte:
This is the reddest of all red lines.
Dies ist für uns nicht nur eine rote Linie, sondern die röteste aller roten Linien. Werden in Sachen Todesstrafe aus Worten wirklich Taten, wäre das ein klares Signal, dass die Türkei nicht Teil der europäischen Familie sein will. Präsident Erdogan hatte bereits kurz nach seinem hauchdünnen Referendumssieg eine zweite Abstimmung über die Todesstrafe ins Gespräch gebracht. Ob die wirklich kommt, ist offen. Doch bis dahin wird die EU sich nun den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie sie mit einem Land umgehen will, das sich sowohl von der Demokratie als auch von Europa entfernt hat, aber gleichzeitig als Partner und Nachbar unverzichtbar ist.
Aus Brüssel war das Kai Küstner. Das Votum der Deutsch-Türken zum Referendum, das ist wesentlich deutlicher ausgefallen als im Land selber. Hier bei uns haben statt rund 51% sogar 63% der Stimmberechtigten mit Ja gestimmt. Eine Protestwahl, urteilen die einen. Ein Integrationsproblem, sagen die anderen. Und die Union, die tritt erneut die Doppelpass-Debatte los. Katrin Brandt kommentiert.
Vor gut 2,5 Jahren stand Angela Merkel in der Ausbildungswerkstatt der Berliner Verkehrsbetriebe und unterhielt sich mit einem jungen Mann. Fatih berichtete, wie schwierig es sei, mit türkischem Namen überhaupt mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden und wie froh er sei, nun bei der BVG Gleisbauer lernen zu können. Die Kanzlerin hörte zu, nickte und fand, dass Einwandererkinder die gleichen Chancen haben sollten wie Deutschstämmige. Dann kam der Sommer 2015 und die Flüchtlinge wurden wichtiger als die, die schon lange da waren. Die Chancengleichheit für die Einwandererkinder rutschte auf der Tagesordnung der Kanzlerin wieder sehr weit nach hinten. An Geschichten wie die von Fatih, dem Gleisbauer Azubi, muss man sich aber erinnern, bevor man anfängt, auf die Deutsch-Türken zu schimpfen, die sich vermeintlich von der Demokratie abwenden und angeblich nun in großer Mehrheit Erdogan zum allmächtigen Herrscher gewählt haben. Denn wie vorbildlich wirkt denn eine Demokratie, wenn 55 Jahre nach dem ersten Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei ein türkischer Name für einen jungen Menschen nach wie vor ein Makel ist? Und wenn dieses Deutschland jahrelang glaubt, Integrationsgipfel einberufen zu müssen, weil irgendetwas schiefgegangen ist in den Jahrzehnten vorher? Integration ist keine Einbahnstraße, pflegt Angela Merkel bei solchen Gelegenheiten zu nuscheln, soll heißen, die Eingewanderten müssen sich eben auch mal bemühen. Auch mal? Was hat Deutschland denn angeboten? Jobs für ungelernte Arbeiter, die bitte nicht bleiben und schon gar nicht ihre Familien nachholen sollten. Gastarbeiter wurden sie genannt und ungastlich wieder nach Hause geschickt. Und als sie doch blieben, wurden sie nicht zu Mitbürgern, sondern zu Menschen mit Migrationshintergrund. Das klingt wie eine Behinderung. 55 Jahre danach sind Nachrichtensprecher mit türkischem Migrationshintergrund immer noch selber eine Nachricht wert. Wird eine türkischstämmige Integrationsbeauftragte immer noch gefragt, woher sie denn stamme? Aus Hamburg. Sind türkischstämmige Bundestagsabgeordnete immer noch in erster Linie für Integration zuständig? Da wäre es nicht verwunderlich, wenn Deutsch-Türken sich von dieser Demokratie abwenden würden, weil sie glaubten, dass der starke Mann in Ankara sie besser versteht. Aber sie tun es ja gar nicht. Nur mal nachgerechnet. Rund 3 Millionen türkischstämmige Menschen leben in Deutschland. Die Hälfte davon war wahlberechtigt. Weniger als die Hälfte davon ist überhaupt zur Wahl gegangen. Und davon hat dann die Mehrheit mit Ja gestimmt. Macht wie viel Prozent der türkischstämmigen Menschen insgesamt? Ungefähr 14. Interessanter ist es, warum so viele Deutsch-Türken nicht zur Wahl gegangen sind. Vielleicht, weil sie sich für die Türkei gar nicht mehr zuständig fühlen? Das wäre mal eine ganz andere Nachricht. So oder so, demonstrativ enttäuscht von den Deutsch-Türken zu sein, das sollten sich die Deutschen jetzt bitte sparen. Sie sollten sich aber sehr wohl ehrlich fragen, ob sie einen Fatih oder eine Aydan zum Vorstellungsgespräch einladen würden.
Das Votum der Deutsch-Türken im Verfassungsreferendum, das kommentierte Katrin Brandt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Großbritannien ist mal wieder für eine politische Überraschung gut. Am 8. Juni soll es dort Neuwahlen geben. Das hat Premierministerin Theresa May heute verkündet. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London. Frage an ihn, warum Neuwahlen?
Weil sie ein starkes Mandat haben will, wenn sie nun in die Verhandlungen mit der Europäischen Union hineingeht. Ihr ist ja immer vorgeworfen worden, liebe Theresa May, du hast dein Amt nicht sozusagen vom Volk bekommen, sondern nach einem internen Machtkampf bei den Tories. Nach dem Brexit-Votum ist David Cameron zurückgetreten und danach konnte sie sich durchsetzen. Aber es ist eben kein Votum, das durch eine Wahl zustande kam. Der zweite Vorwurf lautet, sie geht den Weg des harten Brexits, aber auch dafür hat sie eigentlich kein explizites Mandat, sondern das Mandat des EU-Referendums lautet ja nur, wir wollen raus aus der EU. Aber die Dimension dieses Rausgehens, die ist nicht festgelegt und für beides will sie sich nun ein Mandat holen, weil sie dann auch etwas stärker den Verhandlungspartnern in Brüssel gegenüber sitzen kann.
Wie groß ist denn die Chance, dass sie dieses Mandat kriegt, beziehungsweise die Tories, ihre Partei, ihre Macht ausbauen können?
Ja, der Witz ist ja, dass sie schon eine relativ große Macht im Unterhaus haben. Sie regieren dort mit einer absoluten Mehrheit seit dem Wahlsieg von David Cameron 2015. Ein gutes Dutzend Stimmen beträgt diese Mehrheit und die will sie nun ausbauen. Die Chancen dafür liegen gut, sagen jedenfalls die Umfragen, bei aller Vorsicht, mit der man sowas genießen muss. 20% Mehrheit für die Tories, 20 Prozentpunkte Vorsprung vor Labour. So viel rechnen die Auguren im Moment aus für die Tories. Sie haben sogar bei einzelnen Nachwahlen Hochburgen von Labour zurückholen können. Und auch die Zustimmungswerte für Theresa May sind deutlich besser als die für Labour-Chef Jeremy Corbyn. Selbst bei den Labour-Anhängern glaubt eine Mehrheit, dass May besser als Corbyn ist. Also wahrscheinlich wird sie sich bei den Überlegungen in den vergangenen Tagen auch gedacht haben, wann, wenn nicht jetzt.
Es gibt ja noch, ich nenne es mal so, den Quertreiber Schottland, der überhaupt gegen den Brexit ist. Was passiert denn damit jetzt?
Die Schotten werden mit abstimmen. Schottland hat 56 Mandate im Unterhaus. 53 davon trägt die schottische Nationalpartei, die im Moment ja auch in Edinburgh regiert. Damit hat sie natürlich nicht eine Mehrheit im Unterhaus, aber sie hat eine starke Vertretung dort. Nur sie wird damit nicht viel beeinflussen können. Ja, sie sind für den Verbleib in der Europäischen Union, aber mit den 50 Stimmen kommen sie da im Unterhaus nicht weit. Die SNP wird darum kämpfen müssen, diese Stärke, die sie bei der Unterhauswahl 2015 erreicht hat, überhaupt noch verteidigen zu können.
Haben diese Neuwahlen irgendeine Auswirkung auf die Brexit-Verhandlungen mit der EU?
Zumindest auf den Beginn dieser Verhandlungen, denn jetzt wird erstmal alles vom Wahlkampf überlagert werden. Dann wird es am 8. Juni die Wahl geben. Am 9. Juni werden wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Regierungsbildung dann relativ schnell erfolgt, denn alle gehen von einem weiteren Wahlsieg der Konservativen aus und dass dann vermutlich Mitte Juni tatsächlich die Verhandlungen beginnen können, dann aber mit einer politisch gestärkten Theresa May.
Da sind wir gespannt und werden weiter auf diesen Prozess gucken. Vielen Dank, Thomas Spickhofen, für diese erste Einschätzung aus London. Am kommenden Sonntag, da wird auch in Frankreich abgestimmt, und zwar in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Wenige Tage vorher scheint dort politisch fast alles möglich, auch ein Ja oder ein Nein zur EU, je nachdem wer gewinnt. Derweil haben aber zwei Männer offenbar einen Anschlag unmittelbar vor der Wahl geplant. Die Polizei hat heute zwei Terrorverdächtige festgenommen. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Die 23 und 29 Jahre alten Männer wurden am Vormittag in der südfranzösischen Stadt Marseille festgenommen. Sie waren nach Angaben des französischen Innenministers Matthias Feckel radikalisiert. Feckel erklärte, die beiden Männer hätten geplant, in den kommenden Tagen einen terroristischen Anschlag in Frankreich zu verüben. Französische Medien berichten, die beiden mutmaßlichen Terroristen hätten es möglicherweise auf einen oder mehrere der Präsidentschaftskandidaten abgesehen. In einer Wohnung der Verdächtigen seien Waffen und explosives Material gefunden worden. Frankreichs Innenminister wollte dagegen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch keine weiteren Details zu den Attentatsplänen der Festgenommenen nennen. Aus Furcht vor Anschlägen im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl sind die Sicherheitsvorkehrungen in Frankreich extrem hoch. Innenminister Feckel versprach, dass die Sicherheit der Wähler und Kandidaten geschützt werde. Beim ersten Wahlgang am kommenden Sonntag und bei der Stichwahl zwei Wochen später sollen 50.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz sein.
Es gab mal ein Steuerschlupfloch in Deutschland. Das waren die sogenannten Cum-Ex-Aktiengeschäfte. Bei denen führten die Anleger einmal Kapitalertragsteuer ab. Der Fiskus erstattete sie ihnen aber mehrfach. Dieses Schlupfloch ist seit 2012 gestopft, aber es gibt immer noch Ermittlungen deswegen. Dabei ist Behörden in Nordrhein-Westfalen offenbar ein Durchbruch gelungen gegen einen Ring von Banken und Börsenhändlern. Dort sollen Insider ausgepackt haben, so die Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die Einzelheiten kennt Andreas Braun.
Einer der Insider, die auspacken, hat bei einer einzigen Vernehmung mehr als 50 Namen genannt. Teils aus eigenem Antrieb, teils auf Fragen der Staatsanwälte und Kriminalbeamten. Namen von Banken und Bankern, von weiteren Firmen, von Börsenhändlern und anderen, die mitgemacht hätten bei dem Griff in die Staatskasse. Durch die Aussagen der Insider geraten noch weit mehr Banken als bisher unter Verdacht.
Der Schaden ist der Allgemeinheit entstanden, weil letztendlich der Fiskus kein Geld bekommt. Steuermittel fehlen, die letztendlich gebraucht werden, um Infrastruktur, Bildung etc. zu investieren.
Erklärt Andreas Schwarz, SPD-Obmann im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Der soll klären, wer die politische Verantwortung für den Steuerskandal trägt. Die Ermittler ihrerseits haben nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung dank der Insider nun das ganze Bild der Beteiligten vor Augen. Banken, Aktienhändler, Fondsverwalter, Anwälte und Wirtschaftsprüfer. Teils sind es Beschuldigte, gegen die bereits vorgegangen wird, teils sind es neue Verdächtige. Zahlreiche deutsche Institute und internationale Großbanken wie die frühere WestLB, UBS, BNP Paribas oder Macquarie aus Australien sollen bei den Cum-Ex-Deals dabei gewesen sein. Den größten Profit für sich persönlich machten demnach 10 bis 15 internationale Börsenhändler, die meist aus dem Ausland agierten und zu den Hauptdrahtziehern gehörten. Sie sollen jeweils mehrere hundert Millionen Euro aus der Staatskasse für sich abgezweigt haben. Einer soll sich vom Geld sogar eine teure Yacht geleistet und Cum-Ex genannt haben. Zwei sollen auf der künstlichen Palmeninsel in Dubai am Persischen Golf leben, wo sich Millionäre aus der halben Welt niedergelassen haben.
Ich erlebe das seit Jahren als ein Hase-und-Igel-Spiel, wo immer wieder Leute am Finanzmarkt schneller sind, Lücken ausnützen oder bestimmte Konstellationen sich ausdenken, wo sie den Steuerzahler über den Tisch ziehen können. Und viel zu spät wird dann politisch reagiert und in der Zwischenzeit sind uns schon Milliarden verloren gegangen.
Sagt Gerhard Schick, Finanzexperte von Bündnis 90 Die Grünen. Im Fall der Cum-Ex-Deals hat es von den ersten Hinweisen bis zum Schließen der Lücke etwa 10 Jahre gedauert. Das gelang erst 2012 unter Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der Trick beruht dabei auf komplizierten Aktiendeals zwischen mehreren Beteiligten rund um den Tag der Dividendenausschüttung. Letztendlich führt er dazu, dass die Beteiligten sich eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrmals erstatten lassen konnten, zu Lasten der Staatskasse. Die Ermittler stützten sich bisher auch auf Material von einer sogenannten Steuer-CD, die das Land Nordrhein-Westfalen schon Ende 2015 angekauft hatte.
Die nordrhein-westfälische Steuerfahndung hat Hinweise über einen Datenträger, dass mehr als 100 Banken sich geschäftsmäßig an Cum-Ex-Geschäften beteiligt haben. Wir sind jetzt mit den Vorermittlungen so weit, dass konkret gegen diese Banken vorgegangen werden kann.
Erklärte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans noch vergangenen Herbst. Nun kommen die Aussagen der Insider hinzu. Viele Vernehmungen stehen noch an. Die Termine sind bereits ausgemacht. Mit noch mehr Namen, Orten, Geschäften und Geldflüssen.
Andreas Braun berichtete. Vielleicht bekommen Sie ja auch bald Post von Ihrer Renten- oder Krankenversicherung mit den Unterlagen zur Sozialwahl 2017. Die werden nämlich jetzt in Kürze verschickt. Über 50 Millionen Versicherte und Rentner sind dieses Jahr dazu aufgerufen, ihre Vertreter für die Parlamente der Selbstverwaltung zu bestimmen. Allerdings sind es nur 10 Renten- und Krankenversicherungsträger, die überhaupt in einer solchen Urwahl abstimmen lassen. Aus Berlin berichtet Julia Barth.
Stell dir vor, es ist Wahl und keiner weiß, worum es geht. So müssten sich wohl die meisten Deutschen fühlen, wenn sie in den nächsten Tagen ihre Unterlagen für die Sozialwahl im Briefkasten finden. Sicherlich ein Grund dafür, dass vor 6 Jahren nicht mal jeder dritte Wahlberechtigte von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht hat. Und genau das will Rita Pawelski, die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialwahlen, dieses Mal ändern und rührt deshalb die Werbetrommel.
Werfen Sie den Umschlag nicht weg. Kreuzen Sie eine Liste Ihrer Wahl an, stecken Sie den Stimmzettel in den Umschlag und ohne Porto können Sie den dann auf den Weg bringen. Bitte beteiligen Sie sich an der Wahl.
51 Millionen Versicherte und Rentner dürfen mitmachen und mit ihrer Stimme darüber entscheiden, wer ihre Interessen bei den gesetzlichen Sozialversicherungen vertreten soll. Auch die Kandidaten selber sind Versicherte. Sie treten gemeinsam in Listen an, die jeweils unterschiedliche politische Schwerpunkte setzen. Die Gewählten engagieren sich ehrenamtlich in den Parlamenten der Selbstverwaltung von Renten- und Krankenversicherung, entscheiden also mit darüber,
welche Zusatzleistung ihre Krankenkassen anbieten sollen oder wie zum Beispiel bei der Rentenversicherung der Haushalt aufgestellt wird. Sie bestimmen, wer hauptamtlich die Versicherung verwaltet, ja sogar darüber, welche Entlohnung sie dafür bekommen.
Sprich, wie mit dem Geld der Versicherten umgegangen und wofür es ausgegeben werden soll. Doch das ist längst nicht alles, wie Christian Zahn vom Verband der Ersatzkassen erklärt.
Zum Beispiel entscheiden wir ganz entscheidend über den Zusatzbeitrag. Die Selbstverwaltung beschließt im Übrigen auch Wahltarife, Bonusprogramme, Versorgungsangebote, die zusätzlich zu den gesetzlichen Leistungen der Kassen gewährt werden von den Krankenkassen. Das sind zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen oder Leistungen für Familie.
Also etwa Hautkrebs-Screenings oder zusätzliche Ultraschalluntersuchungen, für die sich die Vertreter etwa in den Gremien der gesetzlichen Krankenversicherung einsetzen und damit Leistungen erwirken, von denen die Versicherten direkt profitieren. Denn
die Selbstverwalter sind ausschließlich ihren gewählten Versicherten verpflichtet. Niemandem anders.
In den nächsten 2 Wochen werden die Wahlunterlagen verschickt. Bis Ende Mai müssen Versicherte und Rentner ihren angekreuzten Stimmzettel, der nur per Briefwahl abgegeben werden kann, dann spätestens zurückschicken. Ausnahme sind die Mitglieder der Barmer. Da die Krankenkasse gerade mit der deutschen BKK fusioniert ist, findet die Sozialwahl für die Versicherten hier erst Anfang Oktober statt.
Weit über 1000 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen sind derzeit im Hungerstreik. Damit wollen sie gegen die Haftbedingungen protestieren. Organisiert hat das Ganze Marwan Barghouti, einer der prominentesten palästinensischen Politiker und Aktivisten. Er selber ist seit 15 Jahren in Israel inhaftiert. Barghouti kritisiert unmenschliche und herabwürdigende Behandlung, Folter und schlechte medizinische Versorgung der palästinensischen Gefangenen. Was dahinter steckt, berichtet aus Tel Aviv Eva Lell.
Rund 1200 Häftlinge sind seit gestern im Hungerstreik. Sie fordern bessere Haftbedingungen, wie großzügigere Besuchszeiten, aber auch ein Ende der sogenannten Administrativhaft. Das heißt, potenzielle Terroristen können ohne Anklage und Gerichtsverfahren festgehalten werden. Für den israelischen Staat sind die Häftlinge genau das, Terroristen und Mörder. Eine Gruppe dreister, grausamer Mörder, formulierte heute der ehemalige Minister für öffentliche Sicherheit, Tzachi Hangebi. Und der amtierende Minister Gilad Erdan stellt im israelischen Armeeradio klar, es werde keine Verhandlungen mit den Streikenden geben. Wir dürfen erstens nicht vergessen, dass es sich hier um einen politischen Streik handelt, um die politischen Interessen Barghoutis, der um seine Machtposition innerhalb der palästinensischen Führung kämpft. Zweitens handelt es sich um Mörder und Attentäter, die genau die Bedingungen erhalten, die das internationale Recht vorgibt. Zum Streik aufgerufen hat der Fatah-Funktionär und Anführer der zweiten Intifada, Marwan Barghouti, der in Israel wegen Mordes verurteilt wurde und eine mehrfach lebenslängliche Haftstrafe absitzt. Er ist der größte innerparteiliche Konkurrent von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, gilt als sehr beliebt bei den Palästinensern und als möglicher Abbas-Nachfolger. Wie israelische Medien und Politiker mutmaßen, könnte der Streik auch eine Machtdemonstration Barghoutis in Richtung Abbas sein. Sollte der Streik andauern, könnte das die Stimmung im vom Israel besetzten Westjordanland aufheizen. Laut israelischer Gefängnisbehörde lässt sich erst in einigen Tagen absehen, ob sich die Lage zuspitzt und wie viele Häftlinge weiter Nahrung verweigern, auch wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert.
Ein Video zeigt, wie ein 74-jähriger Mann in Cleveland, USA, aus nächster Nähe erschossen wird. Der mutmaßliche Täter ist 37, war nach eigenen Aussagen wütend auf seine Freundin und hatte deswegen einfach irgendwen umgebracht. Er hat diese Tat nicht nur gefilmt, sondern sie am Sonntag auch noch selbst auf Facebook gepostet. Und Facebook brauchte Stunden, um das Video zu löschen und das Konto der Schützen zu sperren. Nun will der Konzern seinen Umgang mit Gewaltvideos ändern. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Der kaltblütige Mord geschah am Ostersonntag in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Der 37-jährige Täter suchte sein Opfer offensichtlich rein zufällig aus. Es ist ein 74-jähriger mehrfacher Großvater, den er auf einem Bürgersteig sah, bevor er ihn kurz danach erschoss. Nicht nur der brutale Mord sorgt in den USA für Empörung, sondern auch die Tatsache, dass der Mörder die Tat mit seinem Handy filmte und anschließend auf Facebook postete. Können Sie mir einen Gefallen tun, spricht der Mörder sein Opfer an und fordert den 74-Jährigen auf, er solle den Namen einer Frau nennen, denn sie sei der Grund für das, was ihm gleich zustoßen werde. Während der Täter das Geschehen mit seinem Handy in der einen Hand filmte, richtete er mit der anderen Hand seine Pistole auf das hilflose Opfer, dessen letzte Worte waren: Hey Mann, ich kenne die Frau nicht. Oh man, dann fielen die Schüsse. Der 74-Jährige war sofort tot und wurde kurze Zeit später von Passanten gefunden. Da war der Mörder längst geflohen und hatte das Video seiner kaltblütigen Tat auf Facebook hochgeladen. Über 2 Stunden lang ist es bei Facebook zu sehen. 22.000 User schauen sich den Mord an, bevor Facebook das Mordvideo löscht. Nachdem vor kurzem bereits die Misshandlung eines geistig Behinderten live über Facebook übertragen wurde, ist das soziale Netzwerk nun auch in den USA unter erheblichem Handlungsdruck. Facebook-Vizechef Justin Ossofsky kündigte mittlerweile an, man werde es den Usern künftig leichter machen, Beiträge zu melden, die die Standards von Facebook verletzen. Kritikern reicht dies nicht. Schließlich habe Facebook bereits Algorithmen entwickelt, die Urheberrechtsverletzungen schnell entdecken. Bei Videos sei dies jedoch schwerer, so Karen North, Professorin für soziale Medien an der University of South Carolina im Sender CBS. Videos und Bilder lassen sich von Algorithmen viel schwerer identifizieren als Worte. Facebook wird dennoch nach Algorithmen suchen und erforschen, warum ihnen das passiert ist. Für Facebook kommt die Diskussion zur Unzeit, denn am Abend spricht Mark Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz. Statt neuer Trends in der digitalen Welt kann er nun die wachsende Kritik an Facebook nicht ignorieren.
Das war ein Beitrag von Martin Ganselmeier. Und eben wurde gemeldet, dass der mutmaßliche Mörder sich nach einer Verfolgungsjagd selbst erschossen hat. Heute Abend steht in der Fußball-Champions League das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen Real Madrid an. Und die Bayern setzen zur Aufholjagd an. Nach dem 1:2 im Hinspiel wollen sie das Halbfinale doch noch erreichen. Ein Ausblick von Edgar Endres.
Augen auf, das sind immerhin die Bayern. Die Schlagzeile heute in Spaniens führender Sportzeitung Marca ist eindeutig. Die Warnung gilt dem Star-Ensemble von Real. Den Bayern wird viel zugetraut, doch die kämpfen bis zum Anpfiff um 20.45 Uhr erst einmal um ihre angeschlagenen Innenverteidiger. Denn beim Abschlusstraining im Bernabeu-Stadion schien die Knöchelverletzung Mats Hummels immer noch sehr zu beeinflussen. Auch Jerome Boatengs Adduktoren machen weiter Probleme. Das alles muss Trainer Carlo Ancelotti ausblenden. Wer, wenn nicht der Ex-Trainer von Real, kennt mögliche Schwächen der Spanier besser? Denn auch der Titelverteidiger hat Personalsorgen. Mit Pepe und Varane fehlen starke Innenverteidiger und der Waliser Gareth Bale fällt ebenfalls aus. Vielleicht hilft er den Bayern die Rückkehr von Torjäger Robert Lewandowski und die Unterstützung der 4000 mitgereisten Fans.
Edgar Endres war das mit einem Ausblick auf das Champions-League-Spiel heute Abend Real Madrid gegen Bayern München. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.